Die alte Ordnung der Opfer in 3. Mose offenbart nicht nur Regeln, sondern ein geistliches Programm. Gott will nicht nur einzelne Fehltritte vergeben, sondern die Wurzel des Übels anpacken und sein Volk heilen. Vor diesem Hintergrund fragt sich, wie kann die Gemeinde angesichts verschiedenartiger geistlicher Schwächen, offenliegender Sünde, todesähnlicher Unreinheit oder natürlicher Gefühlsverstrickungen wirklich gereinigt und aufgebaut werden? Die Lehre vom Übertretungsopfer entwirrt diese Frage, weil sie das hemmende Netz von Sünde, Tod und natürlicher Lebensführung als Einheit begreift, die Christus durch sein Opfer durchbricht. Das Übertretungsopfer als zusammengesetztes Heilsmittel. Das Übertretungsopfer tritt hier nicht nur als formale Rechtfertigung auf, sondern als ein zusammengesetztes Heilsmittel, das zugleich mehrere Dimensionen der Schuld anspricht. Beobachtet man die Opferordnung, fällt auf, dass das Übertretungsopfer neben seinem eigenen Zweck unmittelbar in Beziehung zu Sündopfer und Brandopfer tritt, so heißt es in 3. Mose Kapitel 7 Vers 2, an dem Ort, wo man das Brandopfer schlachtet, soll man das Schuldopfer schlachten. Der Priester soll sein Blut ringsherum an den Altar sprengen. Dieses nahe Beieinander der Opferformen signaliert, Gottes Weg bleibt nicht bei einzelnen Fehlakten stehen, sondern er will die äußere Schuld, ihre inneren Wurzeln und die mangelhafte Hingabe an Gott zugleich in Angriff nehmen. Deshalb brauchen wir nicht nur das Übertretungsopfer zur Sühne unserer Sünden, sondern auch das Sündopfer, um die Wurzel unserer Sünden, die Sünde in uns, anzugehen, und das Brandopfer, um die Ursache unserer Sünden, nämlich dass wir nicht absolut für Gott sind, zu beseitigen. Deutung und Konsequenz fallen hier eng zusammen, wenn wir Christus als das vollendete, zusammengesetzte Opfer sehen. Im neuen Bund wirkt sein Werk wie ein Sündopfer, das die tiefsitzende Verderbnis unseres Herzens anspricht, und wie ein Brandopfer, das die Ursache, unser Nicht-Absolut-Sein für Gott, richtet. Hebräer 9,22 mahnt dazu, und fast alle Dinge werden nach dem Gesetz durch Blut gereinigt, und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. In Christus finden diese Dimensionen ihre Erfüllung, sein Blut deckt die Schuld zu, sein Leben reinigt die Wurzel, und seine hingebende Menschheit macht uns wieder verfügbar für Gott. Daraus erwächst nicht nur Vergebung, sondern eine Möglichkeit der Wiederherstellung des Lebens, die tiefer geht als bloße Rehabilitation. Der Trost liegt in der Breite dieser Heilshandlung. Weil das Übertretungsopfer all jene Seiten unserer Verfehlung umfasst, ist das Heil, das Christus bringt, umfassend genug, unserer verwurzelten Unreinheit und unserer mangelnden Absolutheit für Gott zu begegnen. Dies ermutigt zu einer ruhigen Zuversicht, nicht weil wir die Tiefe unseres Verderbens verharmlosen, sondern weil das Opfer größer ist als unsere Schuld und in seiner Zusammensetzung Raum schafft für eine neue, befreite Teilnahme am Leben Gottes. An dem Ort, wo man das Brandopfer schlachtet, soll man das Schuldopfer schlachten. Der Priester soll sein Blut ringsherum an den Altar sprengen. Und fast alle Dinge werden nach dem Gesetz durch Blut gereinigt, und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Diese Sicht des zusammengesetzten Opfers lädt zu einer besonnenen Hoffnung ein. Nicht oberflächliche Korrekturen, sondern die tiefe, seelsorgerliche Bearbeitung von Schuld und Wurzel ist Gottes Weg zur Heilung. So bleibt die Gemeinde nicht bei Symptombehandlung stehen, sondern wird in das erneuerte Leben hineingeführt, das allein Christus in seiner ganzen Opfersumme schenken kann. Tod und Unreinheit in drei Gestalten, die Gefahr für die Gemeinde. Die drei Arten von Kadavern, die der wilden Tiere, des Wies und der Kriechtiere, liefern ein eindringliches Bild für die mannigfaltigen Formen geistlichen Todes, die in einer Gemeinde auftreten können. Beobachtungsgemäß hat nicht jede Verunreinigung dieselbe Gestalt, manches ist offen und gewalttätig wie ein wildes Tier, manches schleicht sich vorrangig durch Gewohnheit und Gewöhnung ein wie ein zahmes Vieh, anderes wirkt heimlich und unterschwellig wie ein Kriechtier. 3. Mose Kapitel 5 Vers 2 nennt die drei Fälle deutlich, oder wenn jemand irgendetwas Unreines anrührt, sei es das Ass eines unreinen wilden Tieres oder das Ass eines unreinen Wies oder das Ass eines unreinen kriechenden Tieres, und damit macht das Gesetz deutlich, dass die Berührung mit Tod in jeder Gestalt verunreinigend ist. Die Kadaver dieser drei Tiergruppen, der wilden Tiere, des Wies und der Kriechtiere, stehen somit für drei Arten des Todes, die erste ist ungestüm wie ein wildes Tier. Die zweite sanft wie ein zahmes, domestiziertes Tier, die dritte schleichend wie ein Kriechtier. Die Deutung dieser Typologie macht unser theologisches Sehen schärfer, es geht nicht allein um isolierte Fehlhandlungen, sondern um die Art, wie Tod und Verderben in Beziehungen, Gepflogenheiten und Denkweisen eindringen. Wenn das Herz die Quelle der Verunreinigung ist, wie in Matthäus 15, 18 bis 20 beschrieben, was aber aus dem Mund ausgeht, kommt aus dem Herzen hervor, und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, dann zeigt sich, dass die Gefahr weniger in der Oberfläche liegt, sondern in tieferen Strömen des Zerfalls. Für die Gemeinde bedeutet das Wachsamkeit mit Barmherzigkeit, die Bereitschaft, die Wurzel zu erspüren, ohne in Verurteilung zu verharren. Aus dieser Perspektive wirkt die priesterliche Aufgabe befreiend, Sühnung und Reinigung sind dafür bestimmt, die Berührung mit dem Tod zu heilen, bevor seine Folgen sich ausbreiten. Die Typologie ruft dazu, aufmerksam zu bleiben gegenüber unterschiedlichen Formen geistlicher Fäulnis und gleichzeitig der versöhnenden Kraft des Opfers Raum zu geben, damit die Gemeinde lebensfähig bleibt und zum Aufblühen kommt. Oder wenn jemand irgendetwas Unreines anrührt, sei es das Ass eines unreinen wilden Tieres oder das Ass eines unreinen Wies oder das Ass eines unreinen kriechenden Tieres. Oder wenn er die Unreinheit eines Menschen anrührt, was seine Unreinheit auch sei, durch die er unrein wird, und es ist ihm verborgen. Die Unterscheidung der Todesformen führt nicht zu Angst, sondern zu Fürsorge. Wo verschiedene Arten von Verderben erkannt werden, tritt die heilende Arbeit des Opfers ein, die reinigt und erneuert. Das Wissen darum weckt Hoffnung, Gott hat Mittel und Maß, jeder Form des Todes zu begegnen und Gemeinschaft ins Leben zu führen. Die Menschheit Jesu als heilende Portion. Das Bild des feinen Mehls als Bestandteil des Übertretungsopfers öffnet eine zarte, dennoch kraftvolle Perspektive auf die Menschheit Jesu. Die Schilderung, dass ein Zehntel Eva feinen Mehls genügt, verweist darauf, wie treffend und wirksam schon ein kleiner Anteil an der Menschheit Christi sein kann. 3. Mose Kapitel 5 Vers 11 bringt dies konkret, wenn aber seine Hand zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben nicht aufbringen kann, dann bringe er, der gesündigt hat, als seine Opfergabe ein Zehntel Eva Weizengrieß zum Sündopfer. Denn ein Sündopfer ist es. Dieses wenig ist kein Hinweis auf Banalität, sondern auf die Wirksamkeit der wirklichen, sündlosen Menschheit Jesu, die in ihrem Wesen heilend und wiederherstellend wirkt. Dieses feine Mehl versinnbildlicht die Menschheit Jesu. Ein Zehntel eines Eva feinen Mehls, das als Bestandteil eines Sündopfers dargebracht wird, zeigt, dass bereits ein kleiner Teil der Menschheit Jesu ausreicht. Das macht deutlich, wie wenig wir die Menschheit Jesu in Anspruch nehmen. In theologischer Deutung heißt das, Christus als Mensch ist die geeignete Portion, die unsere Schwäche überwindet, weil seine Menschheit in völliger Harmonie mit Gott stand. Seine Teilhabe an unserem Zustand und zugleich seine Freiheit von Sünde machen ihn zur Heilsquelle, die hineinwirkt, wo unsere Kraft versiegt. Die apostolische Sprache des Neuen Testaments fasst dieses Heil zusammen mit Bildworten der Reinigung und Besprengung, so heißt es in 1 Petrus 1:2, die auserwählt wurden nach der Vorkenntnis Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung des Blutes Jesu Christi, Gnade euch und Friede werde euch vermehrt. Das feine Mehl steht also für eine konkrete Gabe, in Christus ist Heil gegen unsere inneren Mängel verfügbar, oft genügt bereits das vertrauende Nähern an seiner Menschheit, damit Heil beginnt. Die praktische Hoffnung, die daraus erwächst, ist still und doch stark, nicht die Menge unseres Bemühens ist entscheidend, sondern die Qualität dessen, was Christus in seiner Menschheit sein kann. Sein Kommen und Sein wirkt auf die schwachen Stellen unseres Lebens, sättigt, klärt und stellt wieder her. Diese Wahrheit lädt zur Ruhe vor Gott und zu neuem Vertrauen in das, was sein Opfer wirklich bewirkt. Wenn aber seine Hand zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben nicht aufbringen kann, dann bringe er, der gesündigt hat, als seine Opfergabe ein Zehntel Eva Weizengrieß zum Sündopfer. Er soll kein Öl darauf tun und keinen Weihrauch darauf legen, denn ein Sündopfer ist es. Die auserwählt wurden nach der Vorkenntnis Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung des Blutes Jesu Christi, Gnade euch und Friede werde euch vermehrt. Das Bild des kleinen Teils feinen Mehls schenkt Zuversicht, Christus, Menschheit ist genug, nicht in oberflächlicher Weise, sondern tiefwirkend. Wer diese Gnade betrachtet, kann mit Ruhe hoffen, dass gerade dort, wo Schwäche und Unaufrichtigkeit herrschen, das Leben Christi einsetzbar und heilsam ist. Herr Jesus, du bist das vollkommene Übertretungsopfer, das nicht nur unsere Taten vergibt, sondern die Wurzel der Schuld und unsere innere Schwäche berührt, schenke uns, dass wir deine befreiende Gegenwart als Gemeinde erfahren und in deiner Menschheit Heil und Umkehr finden. Lass dein Blut und deine Menschheit dort wirken, wo Tod und natürliche Lebensweisen unser Miteinander vergiften, damit in uns und zwischen uns neues Leben sichtbar wird. Amen.